Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich jetzt hier stehe statt des Stephans. Der ist noch sehr mit dem Thema Abitur beschäftigt und hatte mich deswegen darum gebeten, dass wir tauschen. Und von daher bin ich jetzt hier und ich möchte jetzt vor der Predigt noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, um dir zu begegnen, auch in diesem Gottesdienst heute Morgen. Und das wollen wir jetzt tun, wenn wir dein Wort betrachten und wollen dich bitten, Herr, dass dieses Wort in uns lebendig wird. Amen. Ja, den Text, den ich heute ausgesucht habe, hat einmal mit dem Kirchenjahr zu tun, in dem wir uns jetzt gerade befinden, an dem Ort, wo wir uns gerade befinden. Wir sind, das hast du schon sehr schön auch in der Moderation heute gesagt, Alexander, wir sind in der Zeit nach Ostern, aber noch vor Himmelfahrt. Und da passt der Text sehr, sehr gut hinein. Das ist eigentlich so der klassische Text, der da hineingehört. Und er ist aber zusätzlich auch geleitet von einer sehr persönlichen Erfahrung, Begegnung, die ich kürzlich hatte. Und das war der Besuch eines sehr alten Freundes von mir, der sehr, sehr krisengeschüttelt war, der sehr krisenerschüttert war. Und er hat massiv mit Erschöpfungszuständen zu tun gehabt und das hat ihn in eine ganz, ganz tiefe Depression hineingeführt. Und wir kennen uns schon seit vielen Jahren und das war eine sehr, sehr schlimme Zeit für ihn und auch für uns, die wir sozusagen diese Zeit dann miterlebt haben. Und was er sagte, als wir uns jetzt neulich getroffen haben, war, dass er als besonders schlimm empfunden hat, dass in dieser Krise sein Gottesbild zerbrochen war. Und es kristallisierte sich in unserem Gespräch, das war 2-3 Stunden, haben wir wirklich ganz intensiv miteinander gesprochen, es kristallisierte sich in diesem Gespräch eine zentrale Frage hinaus, die ihn bis heute umtreibt und die er uns sozusagen fast so für die Füße gekotzt hat. Er sagt, was nutzt der Glaube, wenn ich ihn immer nur aus dem Rückblick, aus dem Rückspiegel betrachten kann und ich Gott in der richtigen Krise nicht spüren kann? Und diese Frage hat mich sehr bewegt und deswegen fließt sie auch jetzt mit hinein in der Auslegung, Betrachtung des Textes. Wir finden den Text im Lukasevangelium und vorab etwas zum Lukasevangelium und zu dem Autoren Lukas. Wir wissen, dass Lukas nicht nur das Lukasevangelium geschrieben hat, sondern im Grunde die Apostelgeschichte. Das heißt, es ist im Grunde so eine Doppelgeschichte, die auch ganz eng miteinander zusammengehören. Und Lukas und die Leser und Leserinnen, für die dieses Evangelium geschrieben ist und auch die Apostelgeschichte, gehören bereits zur Folgegeneration der urchristlichen Gemeinde. Das heißt, da sind ganz viele Menschen, die Jesus persönlich nicht erlebt, nicht gesehen haben. Und von daher sind diese Adressaten, an die dieses Evangelium gerichtet sind, uns persönlich sehr nahe. Sie sind nämlich in der gleichen Situation wie wir, wenn auch vor 2000 Jahren ungefähr. Und was die Menschen umtreibt, ist diese Naherwartung. Der Herr kommt bald und dann wird sich unser Leben verändern und die Welt wird sich verändern. Diese Naherwartung ist nun auf den Prüfstand gekommen und die Menschen merken, das funktioniert so nicht, das stimmt so nicht, wie wir das geglaubt haben. Und das ist so ein Kernanliegen des Lukas. Er wendet sich gegen diese Versuche, die dann auch in den Gemeinden stattgefunden haben, diese Naherwartung immer wieder zu beleben, hält aber am Aufruf zur Wachsamkeit und zum Bereithalten fest. Den Text, den ich jetzt mit euch betrachten möchte, ist ein Text, den wir, glaube ich, alle gut kennen. Es ist der Text auf dem Weg nach Emmaus oder auch der Gang nach Emmaus, wo wir den Emmaus-Jüngern begegnen. Und wir finden ihn im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und dieser besondere Textabschnitt ist eigentlich ein Krisengespräch, und deswegen hat es mich so angesprochen in der Vorbereitung und nochmal ganz dicht an mein eigenes Krisengespräch herangeführt, was ich mit meinem Freund hatte. Interessant ist, dass wir diese Geschichte der Emmaus-Jünger tatsächlich nur im Lukas-Evangelium finden. Es ist ein sogenanntes Sondergut, und davon gibt es im Lukas-Evangelium einige. Ihr wisst, dass es von den verschiedenen Evangelisten viele Geschichten über Jesus gibt, die wir in allen Evangelien finden, aber diese hier finden wir ausschließlich bei Lukas. Ja, ich lese jetzt in Abschnitten diese Geschichte, und eine Info noch vorab von meiner Seite: Wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir die natürlich immer aus der Erzählperspektive des Lukas. Das heißt, der Lukas berichtet uns das. Ich möchte aber jetzt unsere Perspektive so ein bisschen verändern, dass wir in der Betrachtung der Worte in die Situation der Jünger gehen, die das gerade erleben und sozusagen nicht so die Erklärung des Lukas schon im Hinterkopf haben. Und das ist auch die Perspektive, die ich jetzt in der Predigt einnehmen möchte. Ich beginne mit den ersten Versen, Lukas 24, Verse 13 bis 24. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern Jesu gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Er fragte sie: Worüber redet ihr denn so eifrig unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, er hieß Kleopas, fragte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in den letzten Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er von Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er werde der Mann sein, der Israel befreit. Heute ist schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Und jetzt haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, noch mehr erschreckt. Sie gingen heute früh zu seinem Grab, konnten aber seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Rückblick. Wir haben hier die Situation der beiden Jünger. Einer wird mit Namen genannt, Kleopas, den anderen kennen wir nicht. Lukas lässt es offen, wer das gewesen ist. Und sie sind unterwegs, weg aus Jerusalem und auf dem Weg, der Ort wird genannt, Emmaus. Und wir wissen, dass Emmaus der Ort ist, aus dem Kleopas kommt. Und die gute Nachrichtübersetzung nennt uns auch die Entfernung, die sie laufen, 10 Kilometer. Das ist jetzt nicht ganz viel zum Laufen, da kann man ganz gemütlich laufen. Und die beiden sind völlig gefangen im Rückblick, in der Betrachtung dessen, was sie erlebt haben. Das Ereignis, dass Jesus verhaftet worden ist, dass er verurteilt worden ist und dass er dann ans Kreuz genagelt worden ist. Ein Ereignis, das ihr gesamtes Glaubensgebäude ins Wanken gebracht hat. Und sie fragen sich, und das knüpft sehr an die eingangs erwähnte Frage meines Freundes an, wo ist Gott in der Krise? Und sie konstatieren, Jesus war nicht da. Und der ganze Frust, den sie haben, die Enttäuschung, dieser Scherbenhaufen, auf den sie blicken im Grunde, wird ganz schön in dem verzweifelten 21. Vers formuliert und ausgedrückt. Und wir hatten doch gehofft, er werde der Mann sein, der Israel befreit. Was ihnen bleibt, ist, dem Ort den Rücken zu drehen, wo sie diese Krise erlebt haben, der sie intensiv an ihre Zeit mit Jesus erinnert, und zurückzugehen in ihr altes Leben, für Kleopas in seinen alten Ort. Und das ist ein Rückzug, ein Rückgang, ja auch letztlich der Verzweiflung und auch des Scheiterns seiner Ideen, seiner Hoffnungen zurück ins alte Leben. Ich lese weiter, Lukas 24, Verse 25 bis 28. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch blind? Wie schwer tut ihr euch zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben? Der versprochene Retter musste doch erst dies alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose und der Propheten angefangen, durch die heiligen Schriften. Orientierung. Rückblick hatten wir schon. Orientierung. Was hier passiert, und ich habe gesagt, ich möchte es gerne aus der Situation, aus der Perspektive der Jünger jetzt weiter betrachten. Da ist ein Mensch zu ihnen dazugekommen, ein Fremder, den sie nicht kennen und nicht erkennen. Aber was hier passiert, ist ein Gespräch, ein Krisengespräch, was ihre Sorgen, was ihre Nöte, was ihre Verzweiflung aufnimmt und nun sozusagen betrachtet, auseinandernimmt und plötzlich reflektiert. Was hier passiert, ist eine Sinnstiftung für Fehlsichtige, wenn ich das so locker bezeichnen kann. Die Orientierung kommt hier von außen, von einem Dritten. Die Bestandsaufnahme wird in einen kausalen, sinnstiftenden Kontext gebracht. Zusammengefasst im Vers 27. Und Jesus, oder in Klammern der Fremde, erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Mose und der Propheten angefangen, durch alle heiligen Schriften. Also da ist jemand, der die beiden nun an die Hand nimmt, der zuhört und hinhört und in der Lage ist, diesen Scherbenhaufen jetzt aufzusammeln und zusammenzupuzzeln und dadurch ein neues Bild entstehen zu lassen. Rückblick, Orientierung. Ich lese weiter, Lukas 24, Verse 29 bis 32. Mittlerweile waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber sie hielten ihn zurück und baten: Bleib doch bei uns, es ist fast Abend und gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Während des Abendessens nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten Jesus, aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Wurde uns nicht ganz heiß ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die heiligen Schriften erklärte? Perspektivwechsel. Sie haben gemerkt, dass das nicht nur irgendein Fremder ist, sondern dass das ein Mensch ist, der sie wirklich in ihrer Situation, in dieser Krise, in ihrer Verzweiflung zutiefst versteht und abholen kann. Und während dieser Input, der jetzt kam, diese Zusprache, die kam, von außen, vom Fremden ausgegangen sind, kommt nun eine Situation, die ich einen Scheideweg nennen würde. Es ist Abend, man ist am Ziel angekommen, man will die Herberge nun aufsuchen und man kann sagen, hey, war ein gutes Gespräch, ciao, alles Gute, wir gehen jetzt hier lang und du gehst da lang. Aber so geht die Geschichte nicht. Sondern die Jünger haben das Bedürfnis, dieses Gespräch, diese Begegnung, diese Gemeinsamkeit fortzuführen. Und was jetzt passiert ist, dass sie von den passiven Zuhörern und Verstehern aktiv werden. Und sie sagen, hey, das war so gut mit dir, komm mit, komm noch mit. Es ist Abend und du musst auch was essen und wir müssen was essen. Lass uns das zusammentun und wir können noch weiter miteinander Gemeinschaft haben. Und hier ist ein Punkt, wo im Grunde auch alles gesagt ist. Das kennt ihr aus Gesprächen. Man redet und redet und es gibt Argumente und Input und plötzlich merkt man, es ist alles gesagt. Man kann nicht mehr zu diesem Thema beitragen. Und doch merken sie, wir wollen, obwohl alles gesagt ist, diese Gemeinschaft nicht aufgeben. Und der Grund ist, dass sie gespürt haben, dass hier mehr ist als nur ein intellektueller Austausch. Dass hier eine Nähe entstanden ist, eine Gemeinsamkeit, die ganz tief ins Herz gegangen ist. Und dieses Gefühl, dieses Erkennen und Bemerken hat zu einem Perspektivwechsel geführt. Vers 32. Wurde uns nicht ganz heiß ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heiligen Schriften erklärte. Und ich lese die restlichen Verse 33 bis 35. Sie machten sich nach dem Erkennen sofort auf dem Weg nach Jerusalem zurück. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und sie riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Simon hat ihn gesehen. Da erzählten ihnen die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er ihnen das Brot austeilte. Hoffnung. Aus dem Erkennen erwächst Hoffnung. Und diese Hoffnung ist so stark, hat so viel Power, dass sie Lebensenergie freisetzt. Die Jünger machen Kehrt, sie drehen um und bewegen sich dahin zurück, von wo sie hergekommen sind. Nüchtern betrachtet haben sich ihre Rahmenbedingungen überhaupt nicht verändert zur Ausgangssituation. Sie laufen zurück. Sie sind wieder auf dem Weg zurück in ihr Leben mit Jesus sozusagen, zurück in den Jüngerkreis. Aber sie sind wieder alleine. Jesus ist gar nicht dabei. Das ist das Interessante hierbei. Aber die Begegnung hat ihnen die Kraft gegeben, dies zu tun. Sie kehren genauso gottverlassen zurück, wie sie aufgebrochen sind. Die Lebensenergie speist sich aus einem Perspektivwechsel, der sich aus dem gemeinsamen Gespräch, der Auseinandersetzung mit den biblischen Schriften prozesshaft entwickelt hat und schließlich im gemeinsamen Mahl, und hier ist die Nähe zum Abendmahl oder zum Passamahl, zur Erkenntnis führt. Ja, wie wirkt Gott in dieser Geschichte, aber auch in unserem Leben? Die Geschichte der beiden Jünger auf dem nachösterlichen Gang nach Emmaus zeigt exemplarisch das Dilemma unseres des christlichen Glaubens. Für die beiden ist Gott genauso wenig präsent, konkret greifbar, wie für uns heute. Im Prinzip, und so erleben das die Jünger ja auch, agiert Jesus schon in der Person des Heiligen Geistes, der Wirklichkeit Gottes, die unseren Glauben bis heute weckt und lebendig hält. Was können wir also von Gott überhaupt greifen, anpacken, haben, wenn wir im Glauben unterwegs sind? Ich finde, der Apostel Paulus bringt dies im 1. Korintherbrief sehr, sehr schön zum Ausdruck. Und ich zitiere hier 1. Korinther 13, die Verse 9 bis 13. Und das ist auch das, was ich immer wieder in meinem Glaubensleben erfahren darf. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird das Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für mich bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Am größten aber ist die Liebe. Und ich glaube, das ist eine Spannung, mit der wir leben müssen als Christen, dass wir letztlich immer nur, er sagt hier wie in einem verzerrenden Spiegel, etwas von Gott erahnen können in guten Zeiten. Und ganz oft Gott für uns auch ganz weit weg ist. Glaubensperspektiven. Unser menschliches Vermögen zu vertrauen, zu glauben, speist sich aus der Summe der Erfahrungen, die wir in unserem Leben zuvor gemacht haben. Glauben im geistlichen Sinne und im geistlichen Leben ist darüber hinaus ein Geschenk. Aber ein Geschenk, das Gott uns täglich, jeden Tag neu schenken muss. Mein Glauben, den ich heute habe, garantiert mir kein gefestigtes Morgen. Glauben ist kein Ding, was man konservieren kann. Glauben kann ich nicht bevorraten. Ich muss immer wieder von neuem, ja, meinen Glaubenstank füllen lassen, muss immer an Jesus dranbleiben. Mir sind dazu zwei Bilder eingefallen, die die Bibel benutzt, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Glauben zu tun haben, die ich aber sehr stark finde und für mich heute zum Bild für den Glauben geworden sind. Ein Bild ist im Alten Testament zu finden, das ist das Bild des Manna. Ihr kennt das alle, die Geschichte. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, sie haben Hunger und Gott schenkt ihnen Manna, ein Sekret, ein Pflanzensekret, was honigartig schmeckt, vielleicht so ein biblisches Popcorn oder sowas. Und das Volk Israel sammelt es ein und isst es und kann sich davon ernähren. Aber dieses Manna kann man nicht bevorraten. Wir sind davon abhängig, angewiesen, dass Gott jeden Tag neu Manna schenkt, kann es nicht irgendwo zur Seite tun, dass man für morgen noch was hat. Das zweite Bild, und das nimmt fast dieses Manna-Bild ein bisschen auf, ist das Bild des Abendmahls, dass in unserer Geschichte den Jüngern, Kleopas und dem anderen Jünger, die Augen für Jesus öffnet. Wenn wir die Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen, im 1. Korintherbrief 11, finden wir in den Versen 24 und 25 zu den Beschreibungen zu Brot und Wein einen ganz, ganz kleinen Nachsatz, den wir oft überhören und überlesen. Da steht nämlich, tut das immer wieder. Und da sehe ich die Parallele. Paulus macht das dann auch im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel, dass er die Parallele zwischen Manna und dem Abendmahl herstellt, theologisch. Aber worum es geht, ist, dass wir im Glauben nicht sagen können, hey, ich habe mich mal entschieden für Jesus, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, was auch immer, wo auch immer eure Traditionen sind, sondern der Glaube muss lebendig gehalten sein. Glaube ist nicht konservierbar, Glaube will gelebt sein. Ich komme zum Schluss und habe uns ein paar Verse des von mir häufiger zitierten Hans-Joachim Eckstein mitgebracht und lese hier aus dem Buch Du liebst mich, also bin ich, ein Auszug eines Gedichtes, das heißt Glaube und Erfahrung. Der Glaube macht Erfahrungen, aber er gründet nicht auf Erfahrungen. Der Glaube bezieht auch unsere Gefühlswelt mit ein, aber er basiert nicht auf Gefühlen. Unser Glaube will gelebt werden, aber er lebt nicht vom Erleben. Er hat nicht, was er sieht, im Blick. Grundlage unseres Glaubens ist der Zuspruch Gottes. Verlassen können wir uns ausschließlich auf sein Wort, dass er unbedingt zu uns steht und dass er das vollenden will, was er in uns begonnen hat. So gilt es, an Gottes Zusage festzuhalten, auch da, wo sie gegen alle Erfahrung steht, und sich an seine Verheißung zu klammern, auch wenn unsere Gefühle das Gegenteil behaupten. Und der Nachsatz von mir, und das jeden Tag neu. Ich habe euch von meinem Freund erzählt, und sicherlich wollt ihr wissen, wie es ihm heute geht. In der Talsohle seiner Krise, muss ich gestehen, habe ich selber meine Hoffnung für ihn verloren. Ich habe ihn aufgegeben. Und es zeigt, auf welchem dünnen Eis auch mein Glaube gründet. Es ging so weit, dass das Thema Suizid im Raum stand. Also das tiefste Dunkel, was man sich eigentlich nur denken kann. Auch die Ärzte, die ihn begleitet haben, waren hilf- und ratlos. Und dann habe ich ihn wieder getroffen und er hatte ein Lächeln im Gesicht und ich habe ihn wiedererkannt als den Freund, den ich von früher kenne. Und dann wusste ich, mit Blick auf dieses lächelnde Gesicht, vielleicht mehr, als er selbst das wahrnehmen konnte, dass Gott ihn nicht losgelassen hatte. Und ich hatte wirklich Freudentränen in den Augen. Ein besonderer Moment. Amen.